Am 18. Februar diesen Jahres veröffentlicht der bekannte Channel 10-Moderator Jesse Baird einen Beitrag auf seinem Instagram-Account. Ein Beitrag bestehend aus mehreren Bildern und Videos und ertitelt mit der Caption Pink über Taylor, der pure Glückseligkeit und Lebensfreude ausstrahlt. Auf den ersten beiden Bildern sind er und sein Partner Luke Davis zu sehen. Jesse trägt ein pinkes Hemd über einem schwarzen Tanktop und Jeans, aber am meisten sticht das breite Grinsen hervor, das er an diesem Tag trägt. Gleiches gilt für seinen Partner Luke, der in einem rosa Tanktop bekleidet ist und mit seinem Liebsten um die Wette strahlt. Weitere Videos zeigen die Sängerin Pink, die an diesem Abend in Sydney auftritt und wie eine Elfe durch die Lüfte des Allianz-Stadiums fliegt. Das letzte Video des Beitrags ist meiner Meinung nach besonders herzzerreißend. Tut besonders weh anzuschauen. Es zeigt Jesse lachend, singend und tanzend im strömenden Regen, mitsingend zu Never Gonna Not Dance Again von Pink. Ich werde nie wieder nicht tanzen, heißt es in diesem Song. Unbeschwert tanzt Jesse dazu, ohne zu wissen, dass es das allerletzte Mal sein würde, dass er tanzt. Und somit Hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt oder jetzt auch mal Montag und wechseln uns dabei immer ab. Und ich finde es echt cool, dass wir heute in Sydney unterwegs sind. Und ich muss aber sagen, ich finde die Einleitung, die macht einem das Herz schon ganz schön schwer.
Ja, und ich muss sagen, dass mir es bei der Recherche oftmals so ging. Also, dass mein Herz oftmals sehr, sehr schwer war, was glaube ich schon damit zu tun hat, dass die beiden Hauptprotagonisten in unserem heutigen Fall sehr aktiv auf Social Media sind und man dadurch eben sehr lebhaftes Bild- und Videomaterial von den beiden hat. Aber ich glaube, der Fall ist mir auch so nah gegangen, weil er erstens eben in Sydney spielt, wo wir ja gerade beide waren. Und der Fall ist ja auch sehr, sehr aktuell.
Ja.
Das kommt da, glaube ich, auch nochmal mit dazu. Bei der Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen Dutzende Artikel, manchmal lesen wir sogar Polizeiberichte oder Autopsieberichte und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. In diesem Fall sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Dadurch, dass der Fall wirklich so aktuell ist und die Ermittlungen noch immer laufen, habe ich mich hauptsächlich auf Internetquellen konzentriert. All die daraus gesammelten Informationen, die verpacken wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, dann vergesst auf gar keinen Fall, uns zu abonnieren.
Und wir haben euch ja gestern dafür, dass die Folge quasi jetzt verspätet kommt, haben wir euch gestern schon eine kleine Mini-Folge, nenne ich es mal, hochgeladen. Oder wie Sarah es genannt hat, ein kleines Gutzel.
Ja.
Und vielleicht hat der ein oder andere von euch das nicht gehört und deswegen thematisieren wir das hier jetzt nochmal, denn wir haben da ganz großartige News für euch. Sarah, möchtest du droppen, was wir verkündet haben?
Ja, sehr gern übernehme ich das. Und zwar, und das hat mittlerweile auch schon gestartet, gehen wir wieder auf Tour und ihr könnt einfach jetzt Tickets kaufen dafür.
Ja, aufregend. Und wir haben gestern, nachdem diese Minifolge online gegangen ist, haben wir schon ganz viele Nachrichten von euch bekommen, in denen ihr uns dann schon mitgeteilt habt, für welche Städte ihr euch Tickets kaufen möchtet.
Ja, und wir haben euch gesagt, und das sagen wir hier auch nochmal, dass ihr uns das auf jeden Fall wissen lassen sollt, denn wir freuen uns unfassbar auf euch. Deswegen, wenn ihr euch Tickets gesichert habt, wir sind dieses Mal sogar in 11 Städten und auch so ein bisschen verteilter, also da ist hoffentlich dieses Mal für jeden was dabei. Wenn ihr euch Tickets gesichert habt, schreibt uns unbedingt unter eyesinthedark.podcast auf Instagram, dass wir uns gemeinsam freuen können.
Yes, und den Link für den Ticketverkauf, den packen wir natürlich auch wieder in die Shownotes, dass ihr das gar nicht verfehlen könnt. Leute, habt ihr Bock, uns dieses Jahr live zu sehen?
Laura, ist das eine ernst gemeinte Frage? Ich hoffe ja, dass jeder, der diese Frage gerade hört, mit einem ganz eindeutigen Ja antwortet.
Ja, das hoffe ich natürlich auch. Und wenn die Antwort Ja lautet, dann müsst ihr jetzt ganz genau zuhören. Denn wir sind wieder beim Here and Now Podcast Festival in Köln dabei. Und zwar ist unser Auftritt am 10. August um 18 Uhr.
Und als wäre das nicht schon Grund genug, nach Köln zu kommen, um uns zu sehen, sind da tatsächlich auch noch ein paar andere ziemlich coole Podcasts vor Ort. Unter anderem nämlich auch True Love von Lynn und Leo, die den Podcast Mord auf Ex machen. aber auch Hazel Thomas Hörerlebnis.
Ihr merkt also, ihr habt an diesem Wochenende Lieblings-Podcast-Overload. Und ihr könnt euch nicht nur coole Podcasts anhören, sondern dort gibt es dann auch noch Snacks und Getränke. Ihr könnt euch dann ja schön ein Aperolchen zum Beispiel holen oder eine Portion Pommes und eurem Podcast lauschen und dann natürlich auch noch mit uns quatschen.
Daraus wird aber nur etwas, wenn ihr jetzt schnell seid. Tickets für unsere Show innerhalb des Here and Now Podcast Festivals gibt's jetzt auf hereandnowfestival.de.
Dazu müsst ihr aber wissen, dass das Ticketing für jede Show separat läuft. Das heißt, Zugang zum Festival erhaltet ihr mit jedem Ticket, aber wenn ihr beispielsweise zwei Podcasts hören bzw. dann ja auch sehen möchtet, benötigt ihr zwei Tickets, also ihr braucht pro Podcast ein Ticket.
Und welches das wichtigste Ticket für das Festival ist, das sollte euch bewusst sein. Das ist natürlich das Ticket für Eyes in the Dark. Wir freuen uns nämlich sehr auf euch.
Ja, ganz sneaky, aber guter Hint auf jeden Fall.
Ja, ich dachte, das kann man an der Stelle schon mal mit einbauen. Und wie immer findet ihr alle Infos auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Ich möchte in den heutigen Fall starten, indem ich euch erstmal etwas über die Hauptprotagonisten erzähle, also über Jesse und Luke, über die ich bereits in meiner Einleitung gesprochen habe. Beginnen wir mit Jesse. Jessys Instagram-Account verrät uns auf den allerersten Blick so viel. Er ist ein absoluter Strahlemann, ein absoluter Sonnenschein in Form einer Person. Der 26-jährige Australier, der in Sydney lebt, hat auf so gut wie jedem Bild ein riesiges Lächeln aufgetragen, das sich von rechts nach links über sein ganzes Gesicht zieht. Einer seiner fixierten Beiträge, welches ihn auf einem Boot in Early Beach zeigt, untertitelt er mit einem What's not to smile about? Also, was gibt es da nicht zu lachen? Auf anderen Bildern strahlt er genau dieses Motto, umgeben von etlichen Freunden aus. Jesse Baird wird am 4. September 1997 in Melbourne geboren, wo er in einem nordöstlichen Vorort aufwächst. An der La Trobe University schließt er seinen Bachelor of Education mit dem Schwerpunkt Drama und Medien ab und zieht daraufhin nach Brisbane, um seinen Traum wahr werden zu lassen. Jesse möchte ins Fernsehen. Und Jesse wird erreichen, was er sich vornimmt. Anfang 2017 schließt er sich der Besetzung der Kinderfernsehserie Totally Wild an und bleibt als Moderator an der Stelle von Stacey Thompson bis zur letzten Folge der Sendung, welche am 27. Juni 2021 ausgestrahlt wurde. Im Jahr 2019 dann ein weiterer Karrieremeilenstein. Jesse wird als Moderator von Gamify angekündigt, einer Spielshow, die damals auf 10 Peach ausgestrahlt wurde. Zusätzlich etabliert er sich als Reporter für den roten Teppich bei Studio 10 und ist fortan regelmäßig in verschiedensten Network 10-Formaten zu sehen. 2023 zieht er dann nach Sydney. Hier möchte er richtig groß rauskommen und im besten Fall die große Liebe finden. Und auch das würde genau so passieren, wie Jesse es sich manifestierte. Nach einigen erfolglosen Datingversuchen findet er schon bald seinen Seelenverwandten. Luke Davis. Jesse ist überglücklich. All seinen Freunden und Kollegen erzählt er von seiner Freude, von seinem großen Glück, Luke gefunden zu haben. Luke Davis, der großgewachsene und gut gebaute junge Mann mit den freundlichen braunen Augen, verdreht Jesse sofort den Kopf. Und Gleiches gilt andersherum. Die beiden verlieben sich ineinander, weichen fortan nicht mehr von der Seite des jeweils anderen. Außer, wenn Lukes Arbeit ruft. Der 29-Jährige ist nämlich leidenschaftlicher Steward bei Qantas, der nationalen Fluggesellschaft Australiens mit Sitz in New South Wales, mit welcher auch ich bereits geflogen bin. Zwischen den beiden wächst langsam, aber sicher eine junge, wunderschöne Liebe heran, welche jedoch leider schon bald von düsteren Ereignissen überschattet werden würde. Montag, 19. Februar 2024. Ein Tag nach dem Posting des Konzertbesuchs von Pink. Gegen 9.50 Uhr hören Nachbarn Schüsse, die vermeintlich in Jesse Baird's Haus in Paddington in der Brown Street fallen. Laut Polizei schwanken die Zeugenberichte, ob sie einen oder mehrere Schüsse gehört haben. Klar ist jedoch, hier in der guten und sonst so sicheren Gegend in Paddington passiert etwas Grauenvolles. Paddington ist ein posierendes, gehobenes Viertel Sydneys mit lebhaften Geschäften, die in viktorianischen Reihenhäusern in der Oxford Street und der zentralen Kreuzung Five Ways liegen. Ein gutes Viertel, um sich niederzulassen. Ein Viertel, in welchem man sich normalerweise sicher fühlt. Um 9.54 Uhr wird von Jessys Telefon ein 000-Anruf getätigt, doch noch bevor die Beamten reagieren können, wird die Verbindung unterbrochen. Bevor der Anruf beendet wird, hört man eine männliche Stimme durch den Hörer dringen, die schreit: Hau ab, verpiss dich. Dann wird es still. Zu wem die männliche Stimme am anderen Ende der Leitung gehört, ist unklar. Später wird jedoch angenommen, dass es die von Jessie ist. Um 20 Uhr desselben Abends kehrt ein Mitbewohner von Jessie in das Haus in Paddington zurück. Er nimmt zwei Surfsäcke wahr, die vor einem Rolltor des Hauses liegen. Sie sind mit einer Plane abgedeckt, was ihm irgendwie merkwürdig vorkommt. Deswegen schießt er drei Fotos von den vorgefundenen Surfsäcken und sticht einmal mit dem Finger in sie hinein, ohne zu wissen, was sich darin befindet. Jessie und sein Partner Luke werden danach nicht mehr gesehen. Zuletzt waren sie am Abend des 18. Februars, dem Abend zuvor, auf dem Pink-Konzert unter Leuten. Am 20. Februar soll Jessie ein AFL-Trainingsspiel vor der Saison zwischen Sydney und Greater Western Sydney pfeifen. Jahrelang war er selbst begeisterter Spieler, nun ist er Schiedsrichter im Football. Er erscheint an diesem Tag jedoch nicht und meldet sich auch bei niemandem ab, was ungewöhnlich für ihn ist. Auf geäußerte Besorgnis hin sucht die Polizei von New South Wales daraufhin Jessies Haus in Paddington auf, wo sie einige umgestürzte Möbel sowie ein Projektil, eine Hülse und Einschusslöcher in der Küche des Hauses vorfinden. Zudem treffen sie drei Putzkräfte an, die gerade dabei sind, die Terrasse des Hauses zu wischen und davon unmittelbar gestoppt werden. Bei genauerem Betrachten des Hauses finden sie noch mehr. Blutflecken unter den Dielen in der Küche und in Jessies Schlafzimmer deuten auf Grausames hin. Hier muss ein stark blutender Körper gelegen haben. Und nun wird ihn langsam, aber sicher bewusst, hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Relativ schnell kommt dann Bewegung in den Fall. Und das unter anderem durch eine Zeugin, die sich freiwillig bei der Polizei meldet und Schockierendes zu berichten hat. Ein Freund oder vielmehr ein Bekannter habe ihr gegenüber angedeutet, in das Verschwinden von Jessie Baird und Luke Davis verstrickt zu sein. Und dieser Bekannte ist pikanterweise kein Unbekannter. Vor allem dem Polizeibeamten ist der Name, der nun in den Raum geworfen wird, Beau Lamar Condon, mehr als bekannt. Er ist aus ihren eigenen Reihen. Er ist einer von ihnen. Ein Polizist des New South Wales Police Departments. Die Polizei wirft nun also einem ihrer eigenen Polizisten vor, gegenüber einer Bekannten Teilgeständnisse über einen mutmaßlichen Doppelmord abgelegt zu haben. Der stellvertretende Polizeipräsident Dave Hudson sagt, Senior Constable Beau Lamar Condon, ein dienstältester Polizist, würde derzeit nicht mit den Ermittlern zusammenarbeiten. Er würde die Suche nach Jessie und Luke, die sich derzeit auf ein Gebiet südwestlich von Sydney konzentriert, nicht unterstützen. Denn Beau Lamar Condon ist nicht auffindbar. Gleichzeitig durchsuchen Taucher der New South Wales Polizei auf Basis der Aussage der weiblichen Bekannten von Beau Lamar bereits seit Montag Dämme in der Nähe von Goulburn, bisher jedoch ohne Erfolg. Mittlerweile gehen die Beamten nämlich davon aus, dass sie in diesen Dämmen womöglich die Leichen von Jessie Baird und Luke Davis finden. Denn laut Beaus Teilgeständnis gegenüber seiner Bekannten ist die Hoffnung von Jessies und Lukes Familien vergebens. Das junge, so verliebte und glückliche Paar, zwei so herzliche und sonnige Seelen, soll nicht mehr am Leben sein. Gegenüber Reportern sagt Hudson, Zitat, wir werden darauf beharren, dass der Beschuldigte einem Bekannten gegenüber teilweise zugegeben hat, am Tod von zwei Personen beteiligt gewesen zu sein. Beau Lamar Condon gilt noch immer als verschwunden, äußert sich demnach nicht zu diesen Vorwürfen. Anders als seine Bekannte. Diese kooperiert uneingeschränkt mit der Polizei. Etwas, was Hudson ebenfalls in seinem Interview mit lokalen Reportern bestätigt. Gleichzeitig nimmt er sich formenden Theorien, dass die Frau in das Verbrechen verwickelt sein könnte, den Wind aus den Segeln. Die Frau habe voll und ganz mit der Polizei zusammengearbeitet und man glaube zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie verwickelt sei in das Verbrechen, sondern dass sie einfach nur eine unschuldige Mitwisserin darstellen würde. Die Frau, deren Name noch immer unter Verschluss gehalten wird, soll Beau Lemar in einem Lieferwagen zu einem Grundstück in Bungonia bei Goulburn begleitet haben. Bungonia ist eine kleine Stadt in den Southern Tablelands in New South Wales, über die Mautstraße gut 2 Stunden von Sydney entfernt. Es ist ein kleiner, fast verlassener Ort, welcher laut Volkszählung im Jahr 2016 gerade einmal 367 Einwohner beherbergt. Googelt man den Ort, so findet man Dutzende Bilder des wunderschönen, unberührten Nationalparks, welcher das kleine Dörfchen umgibt. Riesige, majestätische Felsen, eine beeindruckende Flora und Fauna und friedlich grasende Schäfchen runden das idyllische Bild des Ortes ab. Eine Beschreibung, in welche die Leichen von 2 eigentlich so lebhaften Männern kaum vorstellbar hineinpasst. Laut Angaben der Bekannten soll sie Beau Lemar Condon, bevor es nach Bungonia ging, in einen örtlichen Baumarkt begleitet haben, wo dieser einen Winkelschleifer und ein Vorhängeschloss gekauft habe. Daraufhin wären die beiden zu einem nahegelegenen ländlichen Anwesen in Bungonia gefahren. Beau habe bereits früher eine Verbindung zu besagtem Grundstück in der Hazelton Road gehabt. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass er das Anwesen in Bungonia zuvor im Rahmen einer früheren Beziehung besucht habe und es daher kennt. Auf dem Grundstück hätte er mit dem vorher besorgten Winkelschleifer ein Vorhängeschloss aufgebrochen, um einzudringen. Später hätte er dieses durch das im Baumarkt gekaufte ersetzt. Laut Polizei ließ er seine Bekannte, unsere Zeugin, eine halbe Stunde lang vor dem Tor oberhalb des Grundstücks zurück. Was er in dieser Zeit tat, das ist unklar. Danach wäre er laut ihrer Aussage zurückgekehrt. Kurz darauf wären die beiden dann mit dem von Beau gemieteten Transporter zurück in Richtung Sydney gefahren. Um 23 Uhr desselben Tages soll Beau in einem anderen Kaufhaus Gewichte gekauft haben, bevor er zum selben Anwesen in Bungonia zurückkehrte. Dieses Mal auf sich allein gestellt. Zudem fährt er an diesem Tag nicht mehr zurück in die Stadt, sondern bleibt über Nacht. Die Polizei geht davon aus, dass er seiner Bekannten gegenüber misstrauisch wurde und möglicherweise deswegen zum Grundstück zurückkehrte, eben um die Leichen woanders hinzubringen. Die Polizei sagt, dass die Bekannte, die das Anwesen mit ihm besucht hatte, eine, Zitat, langjährige Freundin des Beschuldigten ist. Erneut wiederholen sie zudem, wir glauben nicht, dass sie sich dessen bewusst war, was dort geschah. Die Polizei geht nach diesen Informationen nun der Vermutung nach, dass die Leichen nicht dort in den Dämmen liegen, sondern dass Beau sie wieder wegbewegt hat, dass er diese woanders hin gebracht hat. Die Suche nach Jesse Baird und Luke Davis oder vermutlich vielmehr nach deren Leichen geht weiter. Und ab hier versuche ich euch das Ganze in der bis dato rekonstruierten Timeline näher zu bringen, einfach, dass wir den Überblick über die Geschehnisse besser beibehalten können. Mittwoch, der 21. Februar. Am Mittwoch geht ein Anruf bei der Polizeistation von New South Wales ein. Am Apparat ist niemand Geringeres als Beau Lemar Condon, welcher sich wegen einer kleinen Operation krank melden möchte. Am Freitag der gleichen Woche würde er wieder auf der Arbeit erscheinen. Ob eine Operation wirklich stattgefunden hat, kann bisher nicht bestätigt werden. Vielmehr geht die Polizei jedoch davon aus, dass er diese Tage anders nutzte. Irgendwann zwischen Dienstag und Mittwoch soll er mit dem gemieteten Van nach Cronulla gefahren sein, mit dem Vorhaben, erdrückende Beweismittel und Habseligkeiten der beiden Männer verschwinden zu lassen. Diese inkludieren unter anderem blutige Kleidungsstücke von Luke Davis, eine 8.000 Dollar teure Uhr von Jesse, Schlüssel und Kreditkarten der beiden Männer. Und diese werden bereits am Mittwochmorgen von einem Arbeiter in einem großen gelben Container gefunden und der Polizei gemeldet. Schnell lässt sich bestätigen, dass es sich bei den gefundenen Gegenständen um die von Jesse Baird und Luke Davis handelt. Zur kurzen Einordnung, nachdem diese Gegenstände entsorgt wurden, fuhr er vermeintlich gemeinsam mit seiner Bekannten nach Bungonia, um vermutlich die Leichen zu entsorgen. Gleichzeitig wird Jesse Bells Terrasse auf seinem Anwesen in Paddington zu einem Tatort erklärt. Donnerstag, der 22. Februar. Am Tag darauf veröffentlicht die Polizei das Verschwinden des bekannten TV-Moderators Jesse Baird und dessen Partner Luke Davis offiziell und gibt auch erste Informationen zum aktuellen Ermittlungsstand an die Öffentlichkeit. Noch bevor die Polizei auf einer Pressekonferenz an die Öffentlichkeit appelliert, erklären sie, sie würden sich große Sorgen um die beiden vermissten Männer machen. In einer Pressekonferenz, getimt auf den Nachmittag, gibt die Polizei nun unter anderem an, dass ihre Zeitplanrekonstruktion des Tathergangs und der vorangegangenen Tage noch einige Lücken aufweist und bittet die Öffentlichkeit daher aktiv um Mithilfe, um diese schließen zu können. Bisher bekannt ist, so sagen sie, dass Beau Lamar Condon einen weißen High-Ace-Transporter den ganzen Tag über in seinem Besitz hatte und Bongonia den vermeintlichen vorläufigen Ablageort an diesem Tag gegen 4.30 Uhr in Richtung Sydney verlassen haben soll. Später am Tag, gegen 8.30 Uhr, soll er zudem zum Grundstück eines anderen Bekannten, eines ehemaligen Polizeibeamten, in Newcastle gefahren sein und dort um einen Schlauch gebeten haben, um seinen High Ace, also um seinen Transporter, zu reinigen. Hierbei habe Beau in keinem Satz eine vermeintliche Straftat erwähnt, also anders als bei seiner anderen Bekannten. Um 23 Uhr des gleichen Abends stürmen Beamte das Haus eines Familienmitglieds von Beau im Sydneyer Vorort Balmain und beschlagnahmen bei dieser Razzia mehrere Gegenstände. Von Beau Lamar Condon fehlt jedoch weiterhin jede Spur. Freitag, der 23. Februar. Am Morgen des 23. Februar soll Beau Lamar Condon Newcastle angeblich gegen 5 Uhr verlassen haben. Gegen 6.15 Uhr kommt er wieder in seiner Wahlheimat Sydney an. Nahezu zeitgleich wird der weiße Toyota High-Ace-Transporter von der Polizei im südlichen Vorort von Sydney Grace Point in der Nähe des Royal National Park aufgefunden. Dort wuchs Beau auf. Einer seiner Onkels lebt noch immer in der Gegend. Und dann, nur wenige Stunden später, geschieht das, womit wohl niemand gerechnet hätte. Um 10.39 Uhr betritt der bereits gesuchte Polizeibeamte Beau das Polizeirevier in Bondi, wo er unmittelbar festgenommen wird, zur Waverley Police Station gebracht und noch am selben Nachmittag wegen der Morde an Jesse Baird und Luke Davis angeklagt wird. Noch am Abend erscheint er vor Gericht, wo ihm eine Kaution verweigert wird. Beau, ein Polizist, unser Freund und Helfer, ein Mann, der als Jugendbeauftragter arbeitete, was ihn in häufigen Kontakt mit Schülern im Süden der Stadt brachte. Das verkörpert er nach außen. Doch was wissen wir über den vermeintlichen Doppelmörder? Wie die Sydney Morning Herald berichtet, verschwieg er seine Arbeit als Polizist häufig. Denn er lebte, so kann man das eigentlich schon sagen, online vor allem, ein ganz anderes Leben, als er es in Realität tatsächlich tat. Er wollte, dass die Welt ein besseres Bild von seinem Leben am Rande von Luxus und Ruhm erhält, zeichnete online ein Bild von sich, welches nicht annähernd der Realität entsprach. Einmal postete er ein Foto von sich neben einem Privatjet, von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet, mit einer Louis Vuitton-Tasche in der einen und einer Pilotenmütze in der anderen Hand. Ein vielsagendes Bild, das den Konflikt zwischen dem Erwünschten und dem Realen sehr gut einfängt. Niemals entsprach dies der Realität. Ansonsten wurde Beau online für seine Coming-out-Geschichte gefeiert, die zu einem Treffen mit Lady Gaga während ihrer Australien-Tour 2014 führte. Aber auch dieses Treffen verbirgt eine düstere Realität. Beau warf der Sängerin einen Zettel zu, in dem er schrieb, dass er durch ihren Ratschlag, den sie ihm während ihrer letzten Tour gegeben hatte, sie hätte ihm gesagt, dass seine Eltern ihn so lieben würden, wie er ist, inspiriert wurde, ihn 2 Wochen zuvor endlich seine Sexualität zu offenbaren. Seine Mutter habe mit Liebe reagiert, hatte er Lady Gaga und den Zeitungen damals gesagt. Was er aber nicht erwähnt hatte, war, dass sein Vater dies nicht tat. Die Enthüllung führte zu einer Entfremdung zwischen Beau und seinem Vater, die seither anhält. Das heißt, seit diese Geschichte publik gemacht wurde, sprach sein Vater kein Wort mehr mit ihm. Ansonsten wissen wir über ihn, dass er einen Celebrity-Blog führte. Er kam den Stars so nah wie möglich, indem er sie für seine Website interviewte und sie überredete, für Selfies mit ihm zu posieren. Auf dem Höhepunkt des Blogwahns wurde er auf rote Teppiche eingeladen, unter anderem auch zu den Golden Globe Awards im Jahr 2015, wo er unter anderem auf Taylor Swift, Miley Cyrus und Harry Styles traf. Diejenigen, die ihn kennen, sagen, dass er es liebte, diese Begegnungen zu übertreiben und den Anschein zu erwecken, als hätte er eine wirkliche Beziehung oder Freundschaft mit diesen Stars, was natürlich absolut nicht der Fall war. Backstage Chill mit den Biebs schrieb er unter anderem unter ein Foto, für das er im Jahr 2014 mit Justin Bieber posierte. Eine von vielen Lügen. Auf einem seiner vielen Instagram-Accounts heißt es außerdem, er sei ein Schauspieler aus Sydney. Eine weitere Lüge. Bos wirkliches Leben war bei weitem nicht so glamourös, wie er online tat. Er wuchs in einem Vorort von Sydney auf. Seine Mutter Colleen ist eine ehemalige Polizeibeamtin. Sein Vater Raymond ist Wachmann in den Northern Rivers. Seine Eltern sind getrennt, seit Bo in der Grundschule war. Und in den Tagen nach seiner Verhaftung wird Bos Mantel der Täuschung endgültig entfernt und bringt laut Sydney Morning Herald einen, Zitat, gestörten Phantasten zum Vorschein. Ein Mann, der die nächste Nacht nun in Schutzhaft im Silverwater Correctional Complex verbringt und des Mordes beschuldigt wird. Er kommt nicht wieder auf freien Fuß, wird es womöglich nie wieder kommen, wenn sich die Vorwürfe, die sich mehr und mehr gegen ihn erhärten, als wahr herausstellen. Ein Video, welches den 28-Jährigen nach seiner Festnahme zeigt, wird von der New South Wales Polizei veröffentlicht. Hierbei ist zu sehen, wie der vermeintliche Doppelmörder, komplett in Schwarz gekleidet, die Stufen der Polizeiwache raufsteigt. Seine Hände in Handschellen fixiert, sein Gesicht von einer nach unten gezogenen Cappy verdeckt. Ihm folgend drei Polizeibeamte, drei seiner ehemaligen Kollegen. Samstag, der 24. Februar. Die Polizei durchsucht die Wasserwege im Newcastler Vorort Lambton, da Bo sich ja in den Tagen, bevor er sich stellte, dort in der Nähe aufhielt. Die Vermutung, dass er die Leichen der beiden Männer dort entsorgt hat, wird demnach stärker. Sonntag, der 25. Februar. Die Polizei, darunter auch Spezialtaucher, beginnen mit der Durchsuchung des ländlichen Anwesens in Begonia in der Nähe von Goulburn. Dort suchen sie doch noch einmal nach den Leichen des vermissten Paares aus Sydney. Taucher durchkämmen unter anderem die Dämme hinter dem Haus. Montag, der 26. Februar. Die Polizei setzt die Suche auf dem Grundstück in Bungonia fort. Es heißt, Bowlemer Condon hätte sich geweigert, die Ermittlungen zum Auffinden der Leichen zu unterstützen. Er hat sich einen Rechtsanwalt genommen und macht nun von seinem Recht zu schweigen Gebrauch. Am selben Abend teilt die Polizei mit, dass sie auf dem Grundstück in Bungonia nichts gefunden haben, was für die Ermittlungen von Interesse gewesen wäre, obwohl sie dort ein kleines Boot beschlagnahmen und zur gerichtsmedizinischen Untersuchung mitgenommen haben. Dave Hudson gibt im Zuge dessen jedoch weitere Einzelheiten über den Fall gegen Bowlemer Condon bekannt. Diese Details umfassen folgende Punkte. Erstens. Im August 2023 soll in Jesse Bairds Haus eingebrochen worden sein. Zweitens, die Ermittler werfen dem verdächtigen Bowlemer monatelanges kriminelles Verhalten vor, das ihrer Meinung nach im Februar 2024 in dem tödlichen Doppelschuss gipfelte. Drittens, die Polizei behauptet, und das finde ich besonders makaber, Bowlemer Condon habe von Jesse Bairds Telefon aus Nachrichten verschickt, in denen er sich nach den angeblichen Morden als Jesse Baird ausgab. In diesen Nachrichten, die er noch bis zum Mittag des folgenden Tages verschickte, teilte dieser Mitbewohnern von Jesse mit, dass er möglicherweise nach Westaustralien umziehen möchte. Seine Mitbewohner sollten sich um seinen Besitz kümmern. Seine Möbel beispielsweise sollen sie einfach verkaufen. Die Polizei geht davon aus, dass Bowlemer Condon eine von der Polizei ausgegebene Handfeuerwaffe bereits am Freitag vor dem Morden aus dem Polizeirevier in Miranda mitgenommen hat. Angemeldet habe er diese für eine Protestaktion am Sonntag, dem 18. Februar. Baulemar sei als Teil des Userpays-Teams tätig, bei dem Beamte zum Schutz privater Veranstaltungen angeheuert werden. Hierfür hätte er die Dienstwaffe übers Wochenende gebraucht. Und das ist etwas, was vor allem die Öffentlichkeit interessiert. Innerhalb der New South Wales Polizei gibt es laut Hudson, Zitat, Genehmigungen innerhalb der Organisation, dass Schusswaffen auch zu Hause gelagert werden dürfen. Allerdings nur unter gewissen Voraussetzungen, zu welchen wir später auf jeden Fall auch nochmal im Detail kommen. Die Glock-Pistole, die Baulemar Condon bei dem Morden am Montag benutzt haben soll, wurde nach den mutmaßlichen Schießereien möglicherweise auf dem Polizeirevier in Belmont gelagert, bevor sie dann wieder zum Polizeirevier in Miranda gebracht wurde. Nach Bekanntwerden dieser Umstände wird zudem eine unabhängige Überprüfung des Zugangs von Polizeibeamten zu Waffen angekündigt, die von der Law Enforcement Conduct Commission beaufsichtigt werden soll. Denn ich kann das schon nachvollziehen, der Aufschrei in der Öffentlichkeit, dass Polizisten Waffen einfach mitnehmen können, ohne dass gesichert werden kann, was mit diesen geschieht, der ist relativ groß. Also die Öffentlichkeit macht sich da schon große Sorgen, weil sie sagen, das kann halt nicht sein, dass diese so leicht an Waffen kommen, ohne dass das Ganze beaufsichtigt wird.
Ja.
Dienstag, der 27. Februar. Am 27. Februar führt die Polizei eine weitere Durchsuchung des Bungonia-Grundstücks durch, allerdings in einem kleineren Umfang als am Montag. Die Taucher beispielsweise kehren nicht zurück, um die Dämme erneut zu untersuchen. Grund dafür ist, dass einer der Schwerpunkte der Suche sich nun auf Grace Point verlagert hat. Das ist der Vorort, in dem der Transporter gefunden wurde. Zudem wird auch der Royal National Park, der sich ja ganz in der Nähe des Fundortes des Transporters befindet, durchkämmt. Polizeipräsidentin Karen Webb sagt, dass sich das Suchgebiet für die beiden Leichen nicht etwa verkleinert hätte, sondern vergrößert. Etwas, was sich aus ermittlungstechnischer Sicht natürlich lieber in eine andere Richtung entwickelt hätte. Am Montag des 27. Februars wechselt Baulemar Condon seinen Rechtsbeistand. Kurz darauf, um 11 Uhr, sprechen die Ermittler erneut mit ihm. Noch immer sitzt er im Silverwater-Gefängnis, bisher ohne sich zu den Vorwürfen zu äußern. Bis jetzt. In diesem erneuten Gespräch mit einem neuen Rechtsbeistand an seiner Seite weiht er seine ehemaligen Kollegen nun endlich ein. Er verrät den Beamten, wo sich die Leichen von Jesse Baird und Luke Davis befinden, verrät ihnen, wo er ihre leblosen Körper abgelegt hat. Um 13 Uhr begeben sich Beamte der Mordkommission zu dem von Baulemar Condon angegebenen Ort, welcher etwa 20 Minuten von dem anderen Anwesen in Bungonia entfernt liegt. Was sie vor Ort vorfinden, ist gleichermaßen herzzerreißend als auch wegweisend. In einem Versuch, diese zu verdecken, unter Schutt, Stein und Ästen begraben, blitzen zwei dreckige Surfsäcke hervor. Darin verborgen befinden sich jeweils die leblosen Körper von Jesse Baird und seinem Partner Luke Davis. Nun ist es traurige Gewissheit. Das Power Couple ist nicht mehr am Leben. Wurde in der Blüte dessen brutalst aus dem Leben gerissen. Eine Nachricht, die die Beamten nun schweren Herzens an die Hinterbliebenen, die zu Hause sitzen und bangen, übergeben muss. Kurz darauf erreichen diese den Fundort und erfahren mit eigenen Augen, dass ihre Liebsten von ihnen gegangen sind. Um 15.30 Uhr geben leitende Polizeibeamte, darunter auch Karen Webb, eine Pressekonferenz, in welcher sie bestätigen, dass sie zwei Leichen gefunden haben, bei denen es sich ihrer Meinung nach um die Leichen der beiden Vermissten Jesse Baird und Luke Davis handelt. Mit strengem Gesichtsausdruck und gefasster Stimme sagt sie, heute am Nachmittag haben die Ermittler einen zweiten Tatort in Bungonia vorgefunden, der unabhängig von dem Tatort ist, an dem bereits gesucht wurde. Dort haben wir zwei Leichen gefunden. Die Familien wurden informiert und die Ermittler sind soeben am Tatort eingetroffen, wo nun eine spezielle forensische Untersuchung stattfinden wird. Im Namen der Polizei von New South Wales möchte ich den Familien Davis und Baird, ihren Freunden und den LGBTQI-Plus-Gemeinschaften nicht nur in New South Wales, sondern in ganz Australien mein Beileid aussprechen. Die Polizei erklärt, dass die Ermittlungen nach dem Fund der Leichen fortgesetzt werden und bestätigt, dass Bowler Mark Condon ohne Gehalt beurlaubt wurde. Detective Superintendent Daniel Doherty sagt, dass Beamte der Mordkommission am Morgen mit Bo gesprochen hätten und dass dieser die Ermittlungen infolgedessen unterstützte und so der Aufenthaltsort von Luke und Jesse ausfindig gemacht werden konnte. 2 Stunden später, so Doherty, suchte die Polizei den Ort bei Bongonia etwa 20 Minuten vom ursprünglichen Suchort entfernt auf und fand die beiden Leichen. Hierzu sagte er, ich zitiere, es wurden 2 Surfsäcke gefunden und einige Trümmer und andere Gegenstände, die für die Ermittlungen von Bedeutung sind. Ohne zu viele Details zu nennen, sagt er, die Leichen seien an einer Zaunlinie in der Nähe eines Eingangs zu einem anderen Grundstück gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Leichen in den Surfsäcken aus Jessys Haus in Paddington transportiert wurden und zunächst nach Bongonia zum ursprünglichen Suchort gebracht wurden, dort dann für einen Tag abgelegt wurden und dann zum letztendlichen Fundort gebracht wurden. Er gibt weiter an, Zitat, der Zustand der Leichen wird erst nach einer ordnungsgemäßen Tatortuntersuchung bekannt gegeben und anschließend werden wir eine Obduktion der Leichen durchführen können. Der stellvertretende Polizeipräsident Michael Fitzgerald bezeichnet die mutmaßlichen Morde als schrecklich und entsetzlich und als ein mutmaßliches Verbrechen, das wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich gezogen hat, ganz zu schweigen von der Aufmerksamkeit Australiens. Doherty sagt, die Polizei habe die Familien sofort nach dem Fund der Leichen angerufen. Sie haben wahrscheinlich gemischte Gefühle, sagt er hierzu. Man kann verstehen, wie sie sich gefühlt haben mögen. Aber zumindest haben sie eine Antwort. Und wir werden ihnen so viel Unterstützung wie möglich bieten. Mittwoch, der 28. Februar. Die Polizei setzt ihre Suche rund um den Fundort fort. Am Abend wird bekannt gegeben, dass Beweise ans Tageslicht gekommen sind, dass Bowler Mark Condons Verhalten gegenüber Jesse Baird in den Wochen vor dem mutmaßlichen Mord eskaliert ist. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, in Jesse Bairds Haus eingebrochen zu sein. Ihr erinnert euch daran, dass ja ein Einbruch stattfand. Man geht nun davon aus, dass der Einbrecher Bo war. Zudem soll er Jessys Auto aufgebrochen haben und Wasser in dessen Motorblock gegossen haben. In einer weiteren Pressekonferenz werden außerdem weitere Details zum aktuellen Ermittlungsstand bekannt gegeben. Doherty gibt hierbei an, dass Bowler Mark Condon am Morgen, nachdem er Jesse Baird und Luke Davis aus Sydney abtransportiert hatte, zum Grundstück in Bongonia zurückgekehrt sei, um die Leichen zum neuen Ablageort zu bringen. Es habe den Anschein, dass der Polizist versucht habe, die Leichen mit Stein und Schutt zu bedecken, um von ihnen abzulenken. Er bestätigt nun außerdem zweifelsfrei, dass die Kugeln aus Bowler Mark Condons Dienstwaffe abgefeuert wurden. Jedoch seien weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen erforderlich, um die Todesursache von Jesse Baird und Luke Davis zweifelsfrei klären zu können. Eine Obduktion werde weitere Antworten für die Familien liefern, äußert er. Auch spricht er erneut die Schusswaffenkontroverse an, die durch diesen Fall entfacht wurde, indem er angibt, wir sind in der Situation, dass eine Polizeischusswaffe benutzt wurde. Das darf nie wieder passieren. Unterdessen wird Bowler Mark Condon nun wegen zweifachen Mordes an Jesse Baird und Luke Davis angeklagt. Nach dem Recht des Bundesstaates New South Wales ist die Höchststrafe für Mord übrigens eine lebenslange Freiheitsstrafe mit einer Standarddauer von 20 Jahren ohne Bewährung bzw. 25 Jahren für die Ermordung eines Kindes unter 18 Jahren. Um nach dem New South Wales Crimes Act 1900 des Mordes für schuldig befunden zu werden, reicht die Absicht, schwere Körperverletzungen zu verursachen oder die rücksichtslose Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Leben aus, um eine Verurteilung wegen Mordes zu erreichen. Die rücksichtslose Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass sich der Angeklagte der Wahrscheinlichkeit im Gegensatz zu der Möglichkeit bewusst ist, dass seine Handlung den Tod einer Person zur Folge haben kann. Schwerer Mord, in der australischen Rechtsprechung als konstruktiver Mord bezeichnet, und Mord durch Unterlassen sind ebenfalls anerkannte Straftaten in dieser Rechtsprechung. Neben dutzenden Fragen wie, wieso darf ein Polizeibeamter seine Dienstwaffe für mehrere Tage in Folge mit nach Hause nehmen und reicht die Beweislage gegen Bowler Mark Condon aus, prangt vor allem, wie so oft, die Frage nach dem Warum am Horizont. Warum mussten Jesse und Luke sterben? Zunächst steht die Vermutung im Raum, dass dies ein Verbrechen motiviert durch Schwulenhass ist. Mussten Jesse und Luke ihrer Liebe wegen sterben? Unwahrscheinlich wäre dies nicht. Und die Öffentlichkeit, nicht nur die LGBTQ+-Gemeinde, möchte antworten. Relativ schnell wird ein Verbrechen motiviert durch Schwulenhass im Fall von Jesse und Luke jedoch ausgeschlossen. Es stellt sich heraus, dass der vermeintliche Täter, Beau Lamar Condon, zuvor eine romantische Beziehung mit dem ehemaligen Channel 10-Moderator Jesse Baird hatte. Zunächst verbreitet sich auf Social Media, vor allem auf TikTok, das Gerücht, dass die beiden eine ernste Beziehung miteinander geführt hätten. Etwas, was Freunde von Jesse schnell dementieren. Lediglich ein belangloses Treffen, eine unbedeutende Liebelei, sei es seitens des Moderators gewesen. Allem Anschein nach war es für Beau mehr als das. Die Beziehung zwischen Jesse und Beau wurde von der Polizei zunächst als eine unbeständige On-Off-Romanze beschrieben, die nicht gut geendet hätte. Kurz darauf widerlegt Corey Dean Thorpe, ein enger Freund von Jesse, jedoch die Behauptung, dass die beiden jemals eine Beziehung geführt hätten. Ganz ausdrücklich stellt es sich dagegen und dies mit einer erschütternden Textnachricht, die genau das belegen soll. Er sagt, er habe Jesse im November dabei geholfen, eine SMS an Beau Lamar Condon zu verfassen, in der dieser klarstellen wollte, dass er keinen Kontakt mehr mit dem Polizisten wünsche. In dem gemeinsam verfassten Entwurf hieß es: Ich denke, es ist das Beste, wenn wir uns auf uns selbst konzentrieren und uns nicht mehr sehen. Ich habe lange und gründlich darüber nachgedacht und weiß, dass es die richtige Entscheidung für mich ist. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn du es unterlassen könntest, mich zu kontaktieren. Sein Freund warnte Jesse jedoch noch davor, die Nachricht wie geplant abzuschicken und Beau danach zu blockieren. Denn sein Freund befürchtete, dass der Polizist dann einfach vor seiner Haustür aufschlagen würde. Jesse entschied sich aber, die Nachricht dennoch abzusenden. Als er dann später nochmal bei Jesse nachfragte, wie Beau die Nachricht aufgenommen habe, sagte Jesse ihm, er habe einen schriftlichen Brief als Antwort erhalten. Und das ist nicht alles, was Corey Dean beitragen kann. Weiter behauptet er, Jesse sei im August von einer unbekannten Person in einem Polizeiauto nach Hause verfolgt worden. Bei einem anderen Vorfall erzählte Jesse ihm, er habe einen unbekannten Eindringling in seinem Haus in Paddington erwischt. Hierzu erzählt Corey Dean, dass Jesse ihn anruf und dass er hierbei extrem verzweifelt war. Er hätte ihm gesagt, Gedächtniszitat, Corey, letzte Nacht, heute Morgen habe ich in meinem Bett geschlafen und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass jemand über mir steht, am Ende meines Bettes und mich beobachtet. Und als ich aufwachte, war dann wirklich mein Handy und meine Brieftasche verschwunden. Corey sagt, dass Jesse sein Handy nie wieder zurückbekommen hätte, dass seine Brieftasche später aber abgegeben wurde. Die Polizei geht davon aus, dass Beau Lamar Condon Jessys Telefon in Besitz genommen hatte, um Kontakte und Nachrichten zu löschen. Nichts davon wurde damals der Polizei gemeldet. Es stellt sich nun also die Frage, denn meiner Meinung nach kristallisiert sich das so langsam aber sicher heraus, ob das einer dieser typischen, wenn ich dich nicht haben kann, dann auch niemand anderes Fälle ist. Karen Webb, die Polizeipräsidentin, sagt auf einer Pressekonferenz, der vermeintliche Mord würde ein Verbrechen aus Leidenschaft darstellen. Eine Begrifflichkeit, die auch wir schon häufig gehört haben, die aber sehr, sehr umstritten ist. Eine Aussage, die auch bei der Öffentlichkeit sauer aufstößt und für welche sich Karen Webb kurz darauf in einer weiteren Pressekonferenz stellen muss. In dieser gibt sie an, dass es nie ihre Absicht gewesen sei, jemanden zu beleidigen und fährt damit fort, Zitat, es war ein Verbrechen, das nicht durch Schwulenhass motiviert war. Aber, um es klar zu sagen, es ist offensichtlich, und darauf beharren wir, dass es sich um häusliche Gewalt, Stalking und definitiv Mord handelt. Der stellvertretende Polizeipräsident Michael Fitzgerald sagt dem Nine News Reporter Damien Ryan, dass die Polizei davon ausgeht, dass der Mord an Jesse Baird geplant und gezielt begangen wurde. Die Polizei glaubt, dass Beau Lamar Condon an jenem Montag nach Jesse suchte, aber auch Luke auf dessen Terrasse vorfand. Geplant, diesen zu töten, hätte er ursprünglich nicht. Dafür spricht unter anderem auch ein Video einer Überwachungskamera eines Shoppingcenters. Auf den Aufnahmen ist Beau zu sehen, der einen Surfsack über der linken Schulter trägt. Allerdings trägt er hierbei nur einen Surfsack. Michael Fitzgerald sagt, die Polizei glaube, dass Beau mit der Absicht zu Jessys Haus gefahren sei, diesen zu töten, und dass er hierfür den bereits 2 Tage vorher in Miranda gekauften Surfsack dabei hatte, um Jessys Leiche transportieren zu können. Luke Davis zu töten wäre hingegen nicht geplant gewesen. Er hätte ihn vermutlich gegen dessen Erwartung in Jessys Haus aufgefunden und sich dann spontan entschieden, auch dessen Leben ein Ende zu setzen. Beau Lamar Condon soll daraufhin zurückgefahren sein, um einen zweiten Surfsack für die Leiche von Luke Davis zu kaufen. Fitzgerald sagt dazu, Zitat, wir werden in Jesse Baird's Fall mit Nachdruck behaupten, dass dieser Mord vorsätzlich begangen wurde und der zweite Mord leider aufgrund von Luke Davis' Dasein im Haus geschah. Diesen Entwicklungen folgend wird die New South Wales Polizei von der Mardi Gras Parade am folgenden Wochenende ausgeladen. Tagelang wurde darüber diskutiert, ob es angemessen wäre, dass sie daran teilnehmen. Die Mardi Gras Parade fand dieses Jahr vom 16. Februar bis zum 3. März statt und zog sich, wie jedes Jahr, über 3 Wochen. Der Mardi Gras in Sydney ist ein seit 1978 jährlich im Februar stattfindendes dreiwöchiges Schwulen- und Lesbenfestival. In dieser Zeit finden mehr als 80 Veranstaltungen statt. Die Mardi Gras Festival Parade war mit 9.500 Teilnehmern, 134 Umzugswagen und 300.000 Zuschauern im Jahr 2009 das größte Ereignis dieser Art weltweit. Die TeilnehmerInnen des Festivals sind häufig kostümiert und tanzen ausgelassen zu der Musik der vorbeifahrenden, aufwendig geschmückten Umzugswagen. Verschiedene gesellschaftliche Gruppen wie die Surf Lifesavers oder auch Berufsgruppen wie unter anderem die Polizei von Sydney nehmen an der Parade teil. Nicht so in diesem Jahr. Dies wird entschieden vor dem Hintergrund, dass der mutmaßliche Mord an dem Paar durch einen Polizeibeamten begangen wurde. Auch spielen die anhaltenden Fragen über die Reaktion der Polizei auf einen im Dezember veröffentlichten Bericht der LGBTQ-Hassverbrechen eine Rolle. Der lang erwartete Bericht einer Sonderkommission zur Untersuchung von LGBTIQ-Hassverbrechen in New South Wales wurde am 21. Dezember 2023 veröffentlicht und enthält zusammengefasst 19 Handlungsempfehlungen, darunter neue Untersuchungen zum Tod mehrerer Männer. 18 Monate lang untersuchte die Sonderkommission verdächtige Todesfälle oder ungeklärte Morde an LGBTIQ-Plus-Personen, die zwischen 1970 und 2010 begangen wurden, die teilweise aber nicht als Verbrechen aufgrund von Schwulenhass eingestuft wurden. In dem dann veröffentlichten Bericht empfiehlt John Secker unter anderem die Überwachung von DNA-Datenbanken auf Übereinstimmungen mit forensischen Beweisen, die bei der Untersuchung gefunden wurden, sowie eine Überprüfung aller ungeklärten Morde zwischen 1970 und 2010. Secker hielt sich damals jedoch mit einer förmlichen Empfehlung für eine Entschuldigung der New South Wales Polizei bei der LGBTIQ-Gemeinschaft zurück. Aber er forderte die Organisation auf, den Wert einer aufrichtigen und unmissverständlichen Anerkennung der Fehler der Vergangenheit in Betracht zu ziehen. Hierzu sagt er selbst, Zitat, ich habe keine Entschuldigung empfohlen oder veranlasst, weil ich der Meinung bin, dass eine Entschuldigung, die nur deshalb erfolgt, weil ich sie empfohlen habe, wahrscheinlich nur von begrenztem Wert sein wird. Er forderte die New South Wales Polizei jedoch auf, eine Entschuldigung in Erwägung zu ziehen, die, Zitat, nicht versucht, die Rolle, die die Polizei bei der Schädigung der LGBTIQ-Gemeinschaft durch vorurteilsmotivierte Gewalt gespielt hat, herunterzuspielen oder zu relativieren. Nach der Veröffentlichung des Berichts erklärt die Polizeipräsidentin Karen Webb, wir kennen sie bereits, dass sie den Schmerz der Einzelperson und ihrer Familien, die durch die Handlungen und Einstellungen der Vergangenheit verletzt wurden und leiden mussten, anerkenne. Weiter sagt sie: Es ist zutiefst bedauerlich und obwohl ich nicht ungeschehen machen kann, was in der Vergangenheit geschehen ist, gebe ich Ihnen heute meine Zusage, dass die New South Wales Police entschlossen ist, die Richtlinien, die Ausbildung und das Training, die heute in der Praxis der modernen Polizeiarbeit verankert sind, aufrechtzuerhalten, die es vor 30 Jahren noch nicht gab. Aber, und das gefällt der Öffentlichkeit natürlich gar nicht, sie entschuldigte sich nicht, sondern gab nur an, dass sie sich die nötige Zeit nehmen würden, um den Bericht und seine Empfehlungen zu prüfen. Eine Entschuldigung bleibt bis heute aus. Betreffend der Ausladung zum Mardi Gras sagt sie dann, sie sei enttäuscht und dass dies mehr denn je eine Zeit wäre, um sich zu vereinen. Sie gibt an, ich zitiere: Ich bin enttäuscht über die Haltung des Mardi Gras zu diesem Thema. Ich denke, dass es mehr denn je in unserer Gesellschaft an der Zeit ist, zusammenzukommen. Wir reden über Vielfalt und einen Teil dieser Gemeinschaft auszuschließen, sendet meiner Meinung nach die falsche Botschaft. Meiner Meinung nach ebenfalls eine sehr kontroverse Aussage. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst, Laura, aber wenn du magst, kommen wir am Ende der Folge noch einmal auf diese Aussage zurück.
Ja, gern.
Aber jetzt sprechen wir erst einmal weiter über den Mord an Jesse Baird und Luke Davis. Denn am 29. Februar, 10 Tage nach den Morden, meldet sich ein weiterer Zeuge, ein Nachbar von Jesse, der interessantes Material auf seiner Überwachungskamera festgehalten zu haben scheint. Der Nachbar, der etwa 150 Meter von Jesse Bells Haus in Paddington entfernt wohnt, gibt an, dass er die Aufnahmen seiner Überwachungskamera, die außerhalb des Hauses angebracht ist, überprüft habe, nachdem er in den Medien von dem Fall gehört habe. Ich spiele euch an dieser Stelle einen kurzen Ausschnitt der Berichterstattung von Nine News von vor 4 Wochen ein, in welchem Ben Fordham live berichtet.
News you can trust. Opinions that matter. Now, Ben Fordham comments.
We've got some exclusive information to share with you, and this is relating to the deaths of Jesse Baird and Luke Davies. And this will come out through the police investigation into the deaths of both of those men. Police have not revealed yet how many shots were fired from Beau Lamar Condon's service weapon. Allegedly. The constable is accused of using his police gun to carry out the murders of the Sydney couple in Paddington. This morning we can reveal how many shots were fired. The number is 3. 3 shots were fired. We've received information from a person who lives about 150 metres away from Jesse Baird's Paddington home. This person has security cameras located outside their house, and on Monday, February 19... just after 9:30 in the morning, 3 gunshots can be heard. Our source tells us they stumbled upon the footage by chance. They only checked the security camera after learning about the case through the media. The 3 gunshots happen in just a few seconds. There's an initial gunshot, followed by 2 quick shots immediately after. And we've heard the audio. The man who owns the security camera called the police straight away. Officers collected the evidence almost immediately. Now, we put this to a source last night within New South Wales Police, and they told us that the 3 gunshots are consistent with information we've gathered so far. So, that's what happened. And the focus now is the handling of police guns after hours.
Grundlegend ist die wichtige neue Information, die wir durch diese Aufnahmen erhalten, wie viele Schüsse an jenem Morgen gefallen sind. Denn auf den Überwachungsaufnahmen ist zu hören, wie 3 Schüsse in schneller Abfolge abgefeuert werden. Vermutlich von Beau Lamar Condons Dienstwaffe, wie berichtet wird. Die 3 Schüsse fallen innerhalb von wenigen Sekunden. Es gibt einen ursprünglichen ersten Schuss, welcher von 2 weiteren Schüssen unmittelbar danach gefolgt wird. Die Polizei bestätigt zudem, dass die 3 Schüsse mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen übereinstimmen. Weiter wird in dieser Live-Berichterstattung thematisiert, dass Bo Lamar Kugeln von einem Schießstand entwendet haben soll und das nur wenige Tage vor den Morden. Hierdurch wollte er vermeintlich sicherstellen, dass keine Kugeln von seiner Dienstwaffe und seinem Magazin fehlen, für welche er sich später hätte rechtfertigen müssen. Als er seine Waffe unter diesen Umständen wieder auf die Wache bringt, ist diese nämlich voll geladen, enthält also die korrekte Anzahl an Kugeln. Generell wird nun heiß darüber diskutiert, wie das Mitnehmen von Dienstwaffen fortan gehandhabt werden soll. Bo war immerhin imstande, seine Waffe freitags, also am 16. Februar mitzunehmen, diese übers Wochenende zu behalten und erst am Dienstag darauf wieder zurück zur Miranda Police Station zu bringen. Bo beantragte, die Waffe an sich zu nehmen, mit der Begründung, das habe ich ja vorhin schon mal erzählt, dass er bei einer Protestaktion am Sonntag arbeiten wollte. Es ist jedoch unklar, ob er tatsächlich an der Veranstaltung teilnahm. Und diese Umstände werden nun kritisch hinterfragt und auch hierzu blende ich euch ein kurzes Interview mit der leitenden Polizeipräsidentin Karen Webb ein.
Police Commissioner Karen Webb.
In our organization, we have processes and procedures if officers are going to undertake duties away from their normal home command, where they're given permission or they can access them and store them at another location with permission, etc.
And even over a number of days?
That's currently the case.
And did he have an approved gun safe at his home?
I'm actually not aware that he does, but equally that will form part of the investigation.
Are you saying that it's normal practice or accepted practice for a New South Wales police officer to take a weapon, a pistol, home without an approved gun safe?
No, what I'm saying is that it could be stored at another police station, not necessarily the home command.
Hier beantwortet sie noch einmal, dass ihre Beamten die Möglichkeit haben, ihre Waffe nach Dienstende mitzunehmen und die Erlaubnis, diese an einem anderen Ort als der Hauptwache aufzubewahren. Die Interviewpartnerin fragt Webb, ob dies für mehrere Tage möglich oder üblich sei. Webb bestätigt dies mit einem: Das ist derzeit der Fall. Zu Hause darf die Dienstwaffe nur in einem zugelassenen Waffentresor aufbewahrt werden. Ob Bo einen solchen hatte, wird ebenfalls thematisiert. Doch das ist etwas, was, wie Webb sagt, Teil der Ermittlungen werden würde. Derzeit kann sie das nicht beantworten. Sie weiß es nicht. Auf die kritische Nachfrage, ob es bei der New South Wales Polizei die Regel wäre, dass ein Officer eine Dienstwaffe mit nach Hause nehmen kann, ohne einen zugelassenen Waffentresor vorweisen zu können, verneint diese und weist erneut darauf hin, dass dies derzeit untersucht werden würde. Sie gibt zudem an, dass es nicht nur die Möglichkeit geben würde, die Dienstwaffe zu Hause aufzubewahren, sondern dass diese auch auf einer anderen Polizeiwache verstaut werden könnte. Das war ja im Fall von Bo Lamar womöglich auch der Fall. Zumindest ist bekannt, dass er seine Waffe für einen kurzen Zeitraum bei einer anderen Dienstwache eingelagert hatte.
So in this case, did he have the weapon at home or in a police station during the days between him taking the weapon from Miranda Police Station to allegedly committing the acts in question?
I think that level of detail will be in the investigation, actually.
Again, I think there's a great deal of concern amongst the public about the safety of police weapons. Do you know the answer as to where that gun was for those days?
I've been briefed on certain facts, but as I said, it's still very much an active investigation and will form part of the brief of evidence.
Wie genau dies in diesem Fall jedoch verlaufen ist, kann Karen Webb nicht sagen. Ob er die Dienstwaffe in den Tagen vor dem Morden bei sich hatte oder ob er diese permanent auf einer anderen Polizeistation eingelagert hatte, ist unklar. Und ihre Interviewpartnerin spricht deutlich aus, was sie und auch die Bevölkerung von Sydney und vermutlich ganz Australien denkt. Ich denke, die Öffentlichkeit macht sich große Sorgen um die sichere Verwahrung von Dienstwaffen. Immer wieder weist Karen Webb darauf hin, dass wir Teil der Ermittlungen sein. Zudem gibt sie an, dass nicht nur ein zugelassener Waffentresor nötig ist, um eine Dienstwaffe zu Hause aufzubewahren, sondern auch die Genehmigung des Polizeikommissars. Ermittlungen, die bis zum heutigen Tage anhalten. Währenddessen trauern die Familien von Jesse und Luke um deren viel zu frühes Ableben, welches ein klaffendes Loch in ihre Herzen und Leben gerissen hatte. Der australische Journalist Lachlan Kennedy gedenkt seinem Kollegen Jesse auf Twitter mit folgenden Zeilen. Sein Talent war unbestreitbar und seine Energie ansteckend. Jesse Baird wurde die beste aller Zukünfte gestohlen. Jahrelang haben wir über Fußball, Autos und Country Music geplaudert. Und weil ich die passenden Worte gerade nicht finde, lasse ich sie Cody singen. Eine Freundin von Jesse, die ihn durch seinen Job bei den Aussie Rules kannte, sagt gegenüber 9 News, er sei ein zauberhafter Mensch mit dem, Zitat, schönsten Herzen gewesen. Sie sagt, das Schlimmste daran ist, zu wissen, was für eine wunderbare Seele er ist. Und wenn er das durchmachen musste, von dem wir glauben, dass er es tat, dann ist das einfach nicht fair. David Mason, ein enger Freund von Luke Davis, erinnert sich an Luke als eine aufgeschlossene Person und drückt dies wie folgt aus. Wenn man Luke kannte, war er ein Mensch, der keiner Fliege etwas zuleide tun würde. Der Gedanke, dass ihm jemand etwas antun könnte, macht mich krank. Der Social-Media-Influencer und LGBTQ-Plus-Aktivist Tim Abbott drückt gegenüber seinen 113.000 Instagram-Followern seine Wut über den herzzerreißenden Verlust aus. Er schreibt, an alle, die Jesse und Luke kannten, an ihre engen Freunde und ihre Familie, ich denke im Moment nur an euch. Dies ist ein unvorstellbarer und entsetzlicher Verlust für unsere Gemeinschaft. Rest in power, Jesse und Luke. Auch Freunde haben sich auf den Instagram-Seiten des Paares zu Wort gemeldet, um ihre Erinnerungen zu teilen und ihr Beileid zu bekunden. Es ist so traurig, heißt es dort. Zwei wunderschöne Seelen. Ich werde nie unsere lustige Nacht vergessen, in der wir im strömenden Regen zu Pink getanzt haben. Ruhe in Frieden. Danke, dass du so gutherzig und so großzügig mit deiner Zeit warst, als wir uns vor Jahren auf Channel 10 kennengelernt haben und dass du meine Arbeit seitdem immer unterstützt hast. Eine schöne Seele, die zu früh von uns gegangen ist, schreibt ein anderer. Du bist eine der freundlichsten, abenteuerlustigsten und reinsten Seelen, die ich je getroffen habe, schreibt ein Freund von Luke zu einem kürzlich veröffentlichten Bild des Flugbegleiters. Du warst eine der freundlichsten Seelen, die ich kannte. Du warst ein Licht für so viele Menschen und wir werden dich nie vergessen, schreibt ein weiterer. Es wird deutlich, wie groß der Verlust der beiden ist, wie groß das Ausmaß der Trauer und wie wichtig, dass die beiden gemeinsam mit ihren Freunden und Familien Gerechtigkeit erfahren.
Boah, also ich muss ja sagen, ich war ja schon nach deiner Einleitung, war ich schon gefühlt richtig traurig, weil ich schon, ich finde, du hast die beiden in der Einleitung schon sehr gut beschrieben und irgendwie dann zu hören, was passiert ist und warum sie sterben mussten. Es ist einfach wieder so ein sinnloser Tod, dass da so zwei Menschen, die so eine Lebensfreude irgendwie ausgestrahlt haben, auf so eine Weise dann ihr Leben lassen mussten. Also ich fand es ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja, so geht es mir auf jeden Fall auch. Das ist ja auch das, was ich am Anfang schon gesagt habe, als du das angesprochen hast. Die beiden waren wirklich so lebensfroh und hatten wahrscheinlich eine so wunderschöne und erfolgreiche und erfüllte Zukunft vor sich. Und dass sie dann so da rausgerissen wurden, wegen nichts, das haben wir ja ganz oft, dass, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das Motiv wirklich ist, dass Bo nicht wollte, dass jemand anderes Jesse haben kann. Also, das haben wir ja schon öfter gehabt. Und wenn man sich überlegt, dass die beiden deswegen sterben mussten, den Gedanken finde ich auch ganz, ganz furchtbar einfach.
Und ich finde auch, wie du gesagt hast, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, dass eine andere Person sich so dieses Recht rausnimmt, okay, nur weil ich die Person nicht haben kann, da reiße ich einfach eine Person oder in dem Fall zwei Personen aus dem Leben. Also ich finde das ist einfach so grausam. Nur weil die Person irgendwie nicht damit klarkommt, müssen einfach zwei Leute ihr Leben lassen.
Ja, und ich finde das auch wieder so unheimlich, dass Jesse das ja gar nicht so empfunden hat wie Bo und dass Bo aber trotzdem so fixiert auf Jesse war, dass er sich da so reingesteigert hat, dass es dann letztendlich in so einer Tat vermeintlich, man muss ja immer dazu sagen, dass das vermeintlich ist, weil er wurde eben noch nicht schuldig gesprochen. Man kann noch nicht sagen, dass er tatsächlich der Mörder ist, auch wenn es nach aktuellem Ermittlungsstand so aussieht, ist das ja noch nicht rechtskräftig. Aber dass das für Jesse eigentlich sowas in Anführungszeichen Unbedeutendes war, und für Bo so etwas Wichtiges, dass er deswegen über Leichen gegangen ist.
Ja, das wäre wahrscheinlich so in Jessys Kopf nie eine Möglichkeit gewesen, dass Bo ihm irgendwie gefährlich werden könnte, weil das in seinem Kopf wahrscheinlich auch ganz weit weg war, generell die ganze Sache mit ihm, und er wahrscheinlich nie drüber nachgedacht hat, was Bo da irgendwie darin sieht oder wie weit er einfach gehen könnte.
Ja, also ich glaube, ab einem gewissen Punkt wurde das Jesse dann schon bewusst, weil Bo diese Seite ihm ja auch schon gezeigt hat. Also er hat ihm ja dann da Wasser in den Motorblock gekippt und ist bei ihm eingebrochen, und es war schon Thema. Also scheinbar war es schon so, dass Jesse irgendwo Angst vor ihm hatte, aber er hat das irgendwie auch nie gemeldet. Also er hat da mit verschiedenen Freunden drüber gesprochen, dass das langsam extreme Ausmaße annimmt, aber er hat sich da nie der Polizei oder irgendeiner anderen Hilfestelle anvertraut. Und da ist auch die Frage gerade so ein bisschen, warum er das nicht gemacht hat. Also es wird da so ein bisschen drüber gemunkelt, ob er das nicht der Polizei gemeldet hat, weil Bo eben auch jemand aus den eigenen Reihen war. Und ich glaube, dass man da schon Angst haben kann. Also generell ist das ja ein Fall von häuslicher Gewalt, kann man schon sagen. Und ich glaube, das wird ja oft nicht gemeldet. Und wenn das dann noch passiert durch einen Polizeibeamten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Jesse zwar Angst hatte, aber auch befürchtet hat, dass ihm ohnehin niemand glauben würde.
Also das war auch mein erster Gedanke schon vorher, als du das erzählt hast, weil ich glaube schon, dass man dann Sorge hat, dass einem selbst nicht geglaubt wird oder dass selbst wenn die anderen Polizeibeamten einem glauben, dass dann trotzdem alles dran getan wird, das zu vertuschen, damit das eben nicht rauskommt.
Voll.
Also ist auf jeden Fall ein Grund, glaube ich, warum viele Leute an seiner Stelle nicht zur Polizei gegangen wären.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
Aber an der Stelle würde ich dich gerne noch fragen, wie es dann eigentlich weitergeht genau.
Naja, also laut verschiedenster Quellen soll Bo Lamar Condon weiterhin in Untersuchungshaft bleiben, bis er dann voraussichtlich Ende April vor Gericht gestellt wird. Und dann sehen wir eben, wie es weitergeht, weil es ist natürlich auch noch nicht alles veröffentlicht. Wir wissen noch nicht, welche Beweise, welche Indizien liegen gegen ihn vor. Und ich denke, dass wir das dann im Laufe des Prozesses erfahren werden. Und ich werde euch da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten. Die letzten Berichte über den Fall erschienen jetzt gerade vor 3 Tagen. Da hat unter anderem The Guardian berichtet. Und diese betiteln ihren Bericht mit der Überschrift Bo Lamar, der Morde an Jesse Baird und Luke Davis beschuldigt wird, wird aus dem Polizeidienst von New South Wales entfernt. Dabei geht es darum, dass, und das ist erst vor wenigen Tagen passiert, dass Bo Lamar Condon eben an diesem Freitag aus dem Dienst entfernt wurde. Und das Ganze funktioniert gemäß eines Polizeigesetzes. In einer Erklärung seitens der Polizei heißt es hierzu, Zitat, gemäß Abschnitt 181d des Polizeigesetzes von 1990 hat die Polizeipräsidentin die Möglichkeit, Beamte zu entlassen, wenn sie das Vertrauen in ihre Eignung als Polizeibeamte verloren hat. Etwas, was im Fall von Bo nun passiert ist. Und was ich im Zusammenhang damit auch besonders spannend finde, ist, dass sich die New South Wales Polizei, was das angeht, noch mit einigen Fragen konfrontiert sieht, beispielsweise darüber, ob ihr psychometrisches Test- und Psychologenteam vielleicht versäumt hat, einige Red Flags bei Bo zu erkennen. Denn eigentlich wird man als Polizeibeamter in New South Wales, bevor man eingestellt wird, und das war im Fall von Bo auch der Fall, einem psychologischen Gutachten unterzogen. Und viele wundern sich jetzt darüber, das Gutachten von Bo, das ist gerade einmal 5 Jahre her, dass hierbei nicht erkannt wurde, dass er womöglich eine Gefahr darstellt und dass er vielleicht keine Person sein sollte, die eine Waffe bei sich trägt. Und das finde ich eine relativ spannende Diskussion, auf die ich auf jeden Fall gespannt bin, wie die noch weitergeht.
Und ich frage mich auch gerade, als du das gesagt hast, dass das bei ihm 5 Jahre her ist, würde mich auch interessieren, ob das irgendwie in regelmäßigen Abständen wiederholt wird. Und wenn das nicht der Fall ist, finde ich, sollte das auf jeden Fall passieren, weil es kann ja auch sein, dass jemand, wenn er eingestellt wird, total stabil ist und irgendwie keine Gefahr darstellt. Aber das kann sich ja im Laufe der Zeit auf jeden Fall auch ändern.
Ja, also so wie sich das für mich angehört hat, wird das nicht in regelmäßigen Abständen wiederholt. Ich denke, das muss dann eben die zuständige Vorgesetzte oder der zuständige Vorgesetzte einschätzen. Aber du hast da natürlich recht, aber das ist ja bei uns in Deutschland auch so. Man macht da einmal einen Einstellungstest und ich glaube, danach wird das auch gar nicht mehr so regelmäßig untersucht oder nachgeprüft, wie es vielleicht werden sollte.
Ja, Und du hattest ja vorhin in der Folge schon gesagt, dass wir über die eine Aussage von Karen Webb nochmal sprechen können. Könntest du die gerade nochmal kurz wiederholen, dass ich die wieder eins zu eins im Kopf habe?
Ja, gern. Also da ging es um die Ausladung der Polizei von dieser Mardi Gras Parade. Und Karen Webb hat hierzu dann gesagt, dass sie eben enttäuscht ist über die Haltung der Veranstalter, weil sie der Meinung ist, dass gerade nach dem, was geschehen ist, dass man da mehr als je zuvor zusammenhalten sollte und dass die Gesellschaft gerade in einer solchen Zeit zusammenkommen sollte. Und sie sagt dann auch nochmal, und das fand ich so ein bisschen kritisch, wenn man bedenkt, was davor passiert ist, Zitat, wir reden über Inklusion, wir reden über Vielfalt und einen Teil dieser Gemeinschaft auszuschließen, sendet meiner Meinung nach die falsche Botschaft. Und prinzipiell verstehe ich ihren Punkt. Also ich finde, dass sie da prinzipiell recht hat. Ich finde es nie richtig, einen Teil der Gemeinschaft auszuschließen. Aber wenn man eben bedenkt, dass sie sich zuvor nicht wirklich für eine Inklusion oder für die Rechte von Schwulen und Lesben eingesetzt hat, dann finde ich das so ein bisschen kritisch, das dieser Community dann in dem Fall vorzuwerfen. Weißt du, was ich meine?
Ja, sehe ich ganz genauso, weil ich finde auch so, wenn man das jetzt nur alleinstehend hören würde, würde ich denken, ja, finde ich richtig gut, was sie da sagt. Aber ich finde, das kann man eben nur anmerken und nur sagen, wenn man das selbst vorher irgendwie so gelebt hat und da selbst irgendwie, ja, sich so verhalten hat, wie man das jetzt von den anderen erwartet. Weil ich finde, sonst ist das auch schon wieder so Messen mit zweierlei Maß.
Ja, total. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich die Beweggründe schon auch verstehen kann. Also ich meine, dass man die Polizei ausschließt und weil sich die Polizei zuvor ja auch, was den Bericht zu Hassverbrechen betreffend der LGBTQ-Community sehr, sehr vage nur geäußert hat und sich da auch nicht entschuldigt hat beziehungsweise gemachte Fehler auch nicht eingesehen hat. Also ich kann dann schon verstehen, dass man sagt, irgendwie passt das dieses Jahr nicht und ist so ein bisschen unangebracht. Und ich weiß nicht, ob ich sagen würde, dass die Polizeipräsidentin Karen Webb dann in der Position ist, das zu beurteilen oder das zu kritisieren.
Ja, ich finde, dass man das ja eigentlich auch als Anstoß nehmen könnte, vielleicht mal ein bisschen zu reflektieren, warum es dazu kam, warum sie ausgeschlossen werden und dann vielleicht denken, okay, vielleicht muss sich auch zukünftig irgendwie bei uns was ändern.
Ja, ja, also ich meine, man muss ja dazu sagen, dass es im Fall von Jesse und Luke nicht um ein Hassverbrechen aufgrund von Homosexualität geht. Das muss man ja sagen. Und deswegen verstehe ich auch, dass da teilweise kritisiert wurde, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun haben würde. Aber dennoch finde ich, dass die ganzen Umstände schon verständlich machen, dass das in diesem Jahr eben einfach nicht angebracht war. Also ich finde, unabhängig von dem Morden an Jesse und Luke, den Umgang mit diesem Bericht oder mit dieser Ausarbeitung nicht richtig. Und ich finde, allein das würde schon einen Ausschluss verständlich machen, weil man da einfach das Gefühl hat, es wird nicht hinter dieser Community gestanden. Und dann brauchen sie da auch nicht nach außen hin so tun, als wäre dem doch so.
Ja.
Und dann eben noch zusätzlich die Situation, dieses furchtbare Verbrechen an Jesse und Luke durch einen Polizeibeamten. Natürlich können die anderen Polizisten von New South Wales nichts dafür. Aber irgendwo wirft das halt trotzdem so einen Schatten über die ganze Polizei. Was nicht unbedingt gerechtfertigt ist, aber verständlich. Und die Community ist einfach so verletzt und so schockiert über das, was passiert ist, dass ich finde, dass man denen da einfach den Entscheidungsvortritt hätte lassen sollen. Also letztendlich ist es ja auch so gekommen, dass die Polizei da nicht dran teilgenommen hat. Aber ich weiß nicht, ob ich das unbedingt öffentlich nochmal kritisiert hätte an Karen Webbs Stelle.
Ja, das fand ich nämlich auch echt schwierig. Also ich bin da komplett deiner Meinung. Ich finde, du hast das eben nochmal richtig gut zusammengefasst.
Und ich habe nochmal ein letztes Update für euch, was den Fall von Jesse und Luke angeht. Also wir haben ja vorhin über das Haus von Jesse gesprochen in Paddington, in dem er unter anderem mit einigen Mitbewohnern gelebt hat. Und mehr als einen Monat nach dem Doppelmord sind diese nun aber offenbar ausgezogen. Das heißt, mittlerweile leben diese auch nicht mehr in dem Haus. Dafür spricht zumindest, dass vor dem Haus in Paddington Sperrmüll steht. Unter anderem sind darunter auch einige Habseligkeiten von Jesse. Also dort finden sich Möbel und Haushaltsgegenstände, darunter Sofas, Handtücher und ein Sessel, genauso wie eine rosane Discokugel und ein Football, ein gelber Football, auf dem geschrieben steht Jesse und Luke. In einem Moment weg, für immer unerreichbar.
Boah, krass.
Ja, das fand ich auch nochmal ganz, ganz furchtbar zu lesen. So ein kleiner Moment und sie sind für immer weg. Ich finde den Gedanken so furchtbar.
Und ich finde auch immer so, wenn man dann sieht, okay, da bleiben einfach nur noch irgendwelche materiellen Gegenstände übrig von einem so, ja, erfüllten Leben eigentlich. Und dann, ja, es ist einfach ganz, ganz traurig. Und das, was da am Ende noch draufsteht, das hat mir jetzt wirklich den Rest gegeben.
Ja, sorry. Aber ich wollte es gerne noch mit reinnehmen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr zu dem Fall sagt. Wir werden euch in den kommenden Folgen vorab immer Updates posten, sofern es welche gibt. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und hoffe, dass das alles ein bisschen schneller geht als beispielsweise bei den Idaho Four, weil ich mir für die Familien von Jesse und Luke einfach wünsche, dass sich das nicht noch ewig zieht, sondern dass sie so ein bisschen, auch wenn das natürlich immer leichter gesagt als getan ist, aber so einen kleinen Abschluss finden und mit dem Verarbeiten anfangen können.
Ja, das hoffe ich auch und ich bin echt gespannt, was da jetzt die nächste Zeit noch passiert. Sarah, hier in Deutschland ist ja gerade der Frühling so richtig ausgebrochen. Das heißt, in den meisten Haushalten steht der Frühjahrsputz an und ich glaube, sobald du wieder back in town und in deiner Wohnung bist, hast du da ja auch einiges nachzuholen.
Ja, absolut. Also generell, wie du sagst, so der klassische Frühjahrsputz. Und der wird dieses Jahr natürlich noch größer ausfallen bei mir, nachdem ich jetzt so lange nicht mehr in meiner Wohnung war. Obwohl ich ja auch so ein bisschen gehofft habe, dass es vielleicht meine Mama oder so übernimmt. Ja. Aber ich glaube, da kann ich lang drauf warten. Und du hast mir ja schon verraten, dass dann ein passendes Paket auf mich wartet, richtig?
Ja, ganz genau. Du kannst also quasi direkt loslegen, sobald du deine Wohnung betrittst.
Ja, oder du testest die Sachen in meiner Wohnung.
Ach ja, das wäre natürlich auch eine nette Idee, ne?
Schon.
Ja, dann kommst du nach Hause und dann ist der Frühjahrsputz schon dann. Das wäre natürlich ein Traum.
Perfekt.
Und dazu muss ja gesagt sein, ich habe die Sachen ja schon ausgiebig getestet, aber natürlich in meiner Wohnung bisher. Ja, ich weiß, enttäuschend für dich, aber gut für mich. Denn für mich sind die nachhaltigen und starken Reiniger von Agent Echo ab jetzt ein absoluter Gamechanger. Und bevor wir jetzt zu den Produkten kommen, muss ich erstmal sagen, dass ich mit den Sachen von der Optik auch super happy bin. Die stehen in den Sprühflaschen richtig schön in meinem Bad. Also das sind so Putzmittel, die man nicht unbedingt wegräumen muss, sondern schön hinstellen kann. Aber das ist natürlich zweitrangig.
Ja, absolut. Aber ich finde das trotzdem nice to have, weil ich auf sowas ja schon auch Wert lege. Also alles, was schön ästhetisch ist, habe ich gern bei mir in der Wohnung.
Ja, ist willkommen.
Ja, auf jeden Fall. Die Produkte eignen sich dabei für den gesamten Haushalt. Es gibt also einen Küchenreiniger, einen Glasreiniger, den Badreiniger, den WC-Reiniger, den Duschreiniger und einen Bodenreiniger.
Und ihr könnt dann die Sprühflaschen, in die ihr die Putzmittel füllt, mit einem passenden Sticker bekleben, dass ihr direkt auf den ersten Blick erkennt, welches Putzmittel wo genutzt werden kann. Die Anwendung ist nämlich super einfach und schnell. Ihr füllt euch einfach Wasser in die Sprühflasche, fügt dazu dann das flüssige Konzentrat hinzu, schüttelt alles durch und fertig. Dann könnt ihr direkt loslegen.
Die Reiniger bestehen außerdem aus über 90% erneuerbaren Rohstoffen. Und die Refill-Konzentrate im Beutel, von denen du eben schon gesprochen hast, Laura, sorgen für weniger Plastikmüll und Transportgewicht. Und was vielen von euch auch wichtig ist, die Produkte sind vegan und Mikroplastik sowie phosphorfrei.
Die Flaschen inklusive Sprühkopf bestehen zudem aus recyceltem Plastik. Und ich würde sagen, wenn ihr jetzt auch ready für euren Frühjahrsputz seid, könnt ihr mit unserem Code EIS wie die Augen und nicht wie das Speiseeis, und gerade, wo wir das jetzt sagen, fällt mir auf, dass wir das lange nicht mehr so gesagt haben.
Ja, stimmt.
Mit diesem Code könnt ihr 15% auf agentecho.de sparen.
Deswegen jetzt gleich nochmal. Mit dem Code EIS, wie die Augen, nicht wie das Speiseeis, spart ihr bei Agent Echo 15%. Alle Infos gibt's wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und ich könnte mir vorstellen, dass wir nach diesem Fall alle sehr, sehr, sehr dringend einen Gänsehaut-to-go-Moment gebrauchen könnten. Und ich hoffe, Laura, dass du einen guten für uns mit im Gepäck hast.
Ja, aber sicher. Der heutige Gänsehaut-to-go-Moment stammt von der lieben Selina und sie schreibt: Hey ihr Lieben, ich liebe euren Podcast und höre ihn nun schon seit 2 Jahren an. Ich wollte euch meinen Gänsehaut-to-go-Moment mitteilen. Also Ende Dezember hat es in unserem Haus mitten in der Nacht einen extrem lauten Knall gegeben. Ich dachte erst, es wäre der Wind, der nur ein Fenster zugeschlagen hätte oder so ähnlich. Aber ich ging trotzdem schauen, was der Grund für den Knall war. In unserem Treppenhaus befindet sich unsere alte Haustür. Die ist schon seit 10 Jahren zugeschlossen und es gibt auch keinen Schlüssel mehr. Von außen kommt man an diese Tür nicht ran, da die Treppe, die zu der Tür führte, nicht mehr existiert und die Tür im 2. Stock liegt. Auf jeden Fall stand diese Tür sperrangelweit offen, obwohl sie ja schon immer zugeschlossen war. Ich weiß immer noch nicht, wie die Tür aufgehen konnte, aber wir haben das Schloss ausgetauscht und sie wieder verschlossen.
Das hätte ich auf jeden Fall auch gemacht. Aber das bedeutet ja, wenn man von außen nicht rankommt, muss das ja von innen geöffnet worden sein, oder?
Ja, eigentlich schon.
Und war das dann vielleicht der laute Knall?
Ja. Und ich will mir nicht vorstellen, warum jemand von innen da die Tür aufgemacht haben könnte, weil es wird ja niemand gewesen sein, der irgendwie zu Selinas Familie gehört hat. Weil sonst hätte man das ja ganz schnell auflösen können.
Ja, eben. Ich will auch nicht wissen, wer oder was das war, um ehrlich zu sein. Aber ich finde es gut, dass sie wieder verschlossen wurde. Und ich habe irgendwie so das innere Bedürfnis, da vorbeizugehen und das Ganze irgendwie so zuzuspachteln am liebsten.
Ja, ist wirklich so. Und oft sieht man das doch auch in Horrorfilmen, wenn dann Leute so neue Räume in den Häusern entdecken, wo dann auch einfach die Tür komplett so mit Holz irgendwie zugenagelt wurde. Und vielleicht hilft das ja auch noch.
Ja. Kleine Handlungsempfehlung von Laura und Sarah.
Ja, sonst heißt es immer umziehen, aber diesmal ist es einfach Tür verbarrikadieren zusätzlich.
Ja, das kann man erstmal versuchen. Und wenn dann doch nochmal was passiert, dann kann man ja immer noch einen Umzug in Erwägung ziehen.
True that.
Die meisten machen es eh nicht. Wir geben immer allen die Tipps, dass die umziehen sollen und niemand zieht um. Und vielleicht fangen die Leute ja mit sowas dann mal an.
Ja, hört mal auf uns, Freunde. Ja. Dann passiert nichts
mehr. Warum? Ja, also vielen Dank fürs Zusenden. Und wie gesagt, ihr könnt uns eure Gänsehaut-to-go-Momente immer über Instagram unter eisandedark.podcast zusenden oder gerne auch über unsere E-Mail-Adresse. Die findet ihr auch bei uns auf Instagram, oben in der Bio. Da könnt ihr einfach draufklicken und uns eine Mail rübersenden, was vielleicht einfacher ist, wenn es super, super lang ist. Und wir freuen uns immer extrem auf eure Geschichten. Also vielen Dank dafür.
Ja, und gerade über die E-Mail-Adresse kamen in letzter Zeit auch viele rein, weil ihr habt wirklich sehr, sehr viele gruselige Momente zu erzählen und das freut uns natürlich.
Ja, voll, voll. Ich habe letztens übrigens eine Nachricht bekommen auf meinem privaten Instagram-Account, weil ich glaube, dass manchmal Leute denken, dass wir das da eher sehen, was nicht unbedingt der Fall ist. Also schreibt uns gerne bei Eyes in the Dark. Ich check nämlich meine Nachrichtenanfragen super, super selten. Das geht da schon ein bisschen unter. Aber da habe ich eine Anfrage bekommen, dass jemand geschrieben hatte, dass wir vielleicht mal wieder so ein Hörerspecial machen sollen. Ich weiß gar nicht, wie das gemeint war, ob das ein Hörerspecial war im Sinne von so paranormale Hörergeschichten, weil da ging es um Paranormales in der Nachrichtenanfrage, oder ob das wieder um so eigene Erlebnisse ging. Aber generell hat mich das übrigens auf eine andere Idee gebracht. Mein Hirn springt gerade von A nach B nach C und wieder zurück. Aber wir sind ja bald bei unserer 200. Folge.
Ja, stimmt.
Und da könnten wir uns ja auch nochmal irgendwas Besonderes überlegen. Falls ihr da eine super coole Idee habt, weil ganz ehrlich, ohne euch wären wir niemals bei Folge 200 einfach. Dann lasst uns das auf jeden Fall gern wissen. Auch das sehr, sehr gern bei Instagram.
Und da bin ich schon auf eure Ideen gespannt.
Ja. Ich auch. Vielleicht stellen wir da ja irgendwas Cooles auf die Beine, machen da wieder was Besonderes. Weil ich finde, die 200. Folge sollte schon was Besonderes sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wie krass ist das dann, dass wir einfach 200 Folgen rausgebracht haben? Also manchmal
Wahnsinn.
Kann ich das gar nicht fassen einfach.
Voll. Ich auch nicht.
Und Was ich gerade genauso wenig fassen kann, ist, dass wir auf unsere zweite Podcast-Tour gehen und ich freue mich schon, euch zu sehen. Also schreibt uns unbedingt, wenn ihr die Tickets gekauft habt. Wir freuen uns.
Also kleiner Reminder, Tickets kaufen und uns direkt schreiben.
Und dann würde ich sagen, sind wir somit am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi. Zusätzlich etabliert er sich als Reporter.
Reporter.
Ich bin ein etablierter Reporter. Der ist der rasende Reporter und sehr etabliert. Ach nee.
Ah, krass. Und wenn du jetzt aber so redest, zeigt er was an.
Weil meine Stimme zeigt es mir an.
Ah ja, krass.
Ja?
Ja.
Warte, ich schreie mal kurz. Wah! Ja, dann hast du jetzt da halt einen Ausschlag. Das war das auch für ein Schrei.
Ja, okay. Schrei mal kurz, ja, passt.
Höchst professionell, damit Laura und ich unsere Tonspuren übereinander legen können. Wow! Können meine Nachbarn mich hier hören? Hier ist alles so hellhörig. Sind die auch sowas? Geht, what?
Junge, ich kann nicht mehr. Ich schrei mal kurz.
Wow! Ich schrei mal kurz. Ich schwöre, Story of my life, das brauche ich einfach ab und zu mal kurz
muss
alles
raus,
rauslassen.
Manchmal, ist so.
Geil, ist so. Ist so. Okay. Was war das? Was war das? Und warum hat sich, bis du gelacht hast, für mich auch so natürlich angefühlt? Ich fand es gar nicht weird, bis du gelacht hast. Mann. Okay. Okay. Okay, ich drücke jetzt mal wieder auf Start.
Yes.
Und ich schreie dann wieder, okay?
Ja. So geil. Ja, okay.
Soll ich 3, 2, 1 machen und du schnippst und ich schreie? Oder wie machen wir es?
Ja, machen wir so.
3, 2, 1. Wow!
Ich bin so geil, Mann. Ich lieb's.
Es ist so bodenlos, so bodenlos.
Machen wir dann.
Ihr macht den Podcast jetzt hauptberuflich, also so richtig professionell. Ja, ja, genau. Auf 3 schreie ich.
Ey, machen wir bei der
Tour. Ich sitze hier so
auch
im Bett einfach.
Wenn wir anfangen, machen wir es bitte auch.
Ist so. Ja, das können wir machen, wenn wir auf der Tour sind. Ich stehe dann einfach auf der Bühne und mache 3, 2, 1. Wow! Die Leute sind alle so alt und dafür habe ich Geld bezahlt.
Erschrecken sich dann alle kurz. Das ist doch das, was wir versprechen. Also, was erwarten
sie
dann auch?
Sind sie alle wach dann hier?
Ja, ist so. Und ready zum Zuhören. Ja. Okay.
Better is it, ey. Ich weiß gar nicht, wie das gemeint war, ob das ein Hörerspecial. Ein Hörerspecial.
Tschüssi.